Ja, ich freue mich, wieder da zu sein, mitten unter euch. Mir kam heute früh dieses Wort von David in Erinnerung, wo er sagt in Psalm 122, wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn pilgern oder lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Also für mich ist die Gemeinde kein Ort des Schreckens, kein Ort, wo ich mit versenktem Blick kommen muss. Und die Gemeinde ist auch kein Ort, wo Gott auf mich eintrescht und sagt, du bist so ein schlechter Mensch. Sondern im Gegenteil, die Gemeinde ist ein Ort der Offenbarung Gottes, ein Ort, wo wir Gott begegnen können und wo wir einfach Freude haben dürfen. Und wir wissen, dass wir in Christus keine Verurteilung von Gott haben, sondern im Gegenteil, der macht uns vor Gott gerecht und wir dürfen da sein, als seine geliebten Kinder. Ich freue mich, dass ihr diesen Ruf Gottes gehört habt, dass euer Herz hierher in Gottesdienst gezogen hat. Und heute möchte ich über den Gottesruf predigen. Ich habe von Peter erfahren, dass die nächsten Themen, die gehen in diese Richtung Beziehung zu Gott, wie kann man die Beziehung zu Gott vertiefen, wie kann man mit Gott wachsen und gehen. Und deswegen heute möchte ich über diesen Gottesruf folgen, predigen. Und zwar, ich möchte zuerst eine krasse Tatsache erläutern, und zwar, bevor Gott uns gerufen hat, wir waren tot in unseren Sünden. In Epheser 2,5, da steht, da wir tot waren in den Sünden. Und was ich so toll finde, dass eines Tages Gott zu dir und zu mir spricht oder gesprochen hat, und wir waren tot in unseren Sünden, aber wir haben seine Stimme gehört. Und für mich kam mir sofort in den Sinn diese Szene, wo Jesus vor dem Grab Lazarus steht, vor dem Grab seines Freundes, der ist seit 4 Tagen tot. Maria und Martha warnen ihn, hey, Jesus, die dürfen nicht diesen Stein wegrollen, weil es kann sein, dass es übel riecht, dass er an Verwesung ist. Und Jesus hat geweint und er hat gesagt, Lazarus, komm raus. Und ich finde das so toll, egal wie hoffnungslos, egal wie tot wir vorher waren, also richtig tot, weil man kann es nicht Todtöter sagen, wir waren sowas von tot und Jesus hat uns beim Namen gerufen, hat gesagt, komm raus, werde lebendig. Jesus selber, also ihr wisst, warum wir tot sind in unseren Sünden, weil wir als Menschen Gottes Gebot missachtet haben. Er hat uns gewarnt an dem Tag, als ihr mein Gebot missachtet, also nicht aus dem Baum essen, ihr werdet sterben. Sind nicht dort gleich umgefallen, aber diese Beziehung, diese Fähigkeit mit Gott in Verbindung zu sein, ist kaputt gegangen. Geistlicher Tod. Der Herr Jesus selber hat einem seinen Jüngern gesagt, also der bestätigt diese Tatsache, dass wir tot waren in unsere Sünden. Und zwar in Matthäus 8,21 möchte ich lesen, ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Also hier spricht Jesus von zwei Arten von Toten. Also die geistlich Toten sind, die keine Beziehung zu Gott haben, die haben einen tatsächlich Toten zum Grab gebracht. Und was interessant ist in dem Text und was man rückschließen kann aus dem Text ist, dass Jesus ihn gesagt, folge mir nach. Und dann sagt er, ja, aber ich möchte zuerst meinen Vater zum Grabe bringen Und Jesus sprach ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Also kann man rückschließen, dass Jesus ihn zuerst gesagt hat: Folge mir nach. Und danach hat dieser Junge versucht, ein bisschen nach hinten zu verschieben, diese Entscheidung, Jesus zu folgen. Und wie in das echte Leben, wie in unserem Leben, wie es uns oft auch so passiert, wir versuchen diese Entscheidungen, Jesus nachzufolgen, mit irgendwelchen Gründen zu verschieben. Kann es nicht bis morgen warten? Kann vielleicht, und ich weiß nicht, was meine Familie dazu sagt. Was sagt meine Familie dazu? Und werden sie mich vielleicht hassen oder weniger respektieren, wenn ich Jesus jetzt nachfolge? Vielleicht ist es erstmal gut, nach Hause zu gehen, um nach der Meinung zu fragen. Und vielleicht, ja, dann schauen wir mal. Aber Jesus sagt, mir nachzufolgen ist wichtiger als die Familienangelegenheiten. Er hat nicht gesagt, du sollst deine Familie vernachlässigen, aber wenn es darum geht, mir nachzufolgen und deine Familie, Jesus will sagen, glaub's mir, es ist wichtiger und dringender, Jesus nachzufolgen, als die Interessen der Familie höher zu stellen. Und wieso ist das so? Weil wenn man Jesus nachfolgt, da geht man gut mit seiner Familie um, da geht man mit selber gut um, da ist man ein neuer Mensch. Also es gibt Menschen, die sich schwer tun mit dieser Entscheidung, und es gibt Menschen, die auch um Jesu willen diese Entscheidung treffen, Jesus nachfolgen, und sie werden von deren Familien ausgestoßen. Wenn du das tust, wenn du Jesus annimmst, dann bist du enterbt. Oder wenn du das tust, das steht in dem Hadith oder Holy Quran, wir müssen dich umbringen oder steinigen oder was auch immer. Und es gibt Leute, die diesen Ruf Gottes Jesu hören und trotz dieser Gefahren sagen, mir ist wichtiger, Jesus zu folgen, weil die erkennen, Jesus ist Gott und Jesus ist das Leben. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann wird es gut mit mir gehen, nicht nur in diesem Leben, sondern in das nächste Leben auch. Jesus nachzufolgen ist dringender und wichtiger als alles andere. Folge mir nach und du wirst leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lass die Toten ihre Toten begraben. Da fängt das echte Leben an, wenn man Jesus nachfolgt. Von geistlich tot auferweckt wie Lazarus und geistlich lebend vor dem Herrn. Also als erstes waren wir tot in unseren Sünden, dann gibt es diesen Ruf Gottes. Folge mir nach. Und meistens kommt diese Stimme, wenn wir in irgendeiner Not stecken. Was auch immer. Zumindest war bei mir so. Und bei den meisten von euch weiß ich auch, dass ihr Schwierigkeiten hattet oder in irgendwelche Nöte gesteckt habt, als Jesus euch gerufen hat. Irgendeine Not war da. Sei es Gefahr, Sucht, Krankheit, finanzielle Probleme, seelische Probleme, eine Unruhe, etwas, was dir keine Ruhe gegeben hat, bis du Jesus nachgefolgt bist. Oder die Bedeutungslosigkeit des Lebens. Aus der atheistischen Sicht, essen und gefressen und gefressen werden und dann sterben und nichts. So bedeutungslos kann das Leben aus dieser atheistischen Sicht. Oder Angst vor die Zukunft. Ich kann mich erinnern, als junger Mann, am meisten hatte ich Angst vor der Zukunft. Ich wusste nicht, was kommt. Wir haben eine Revolution erlebt, dann Transition von Kommunismus zu Demokratie. Alles unsicher. Und immer wieder kam eine Null auf unsere Banknoten dazu. Teilweise hatten wir Löhne im Wert von Millionen. Mein letzter Lohn in Rumänien war 7 Millionen. Ich war Millionär. Ja. So groß, also so. Und ich kann mich erinnern, mein Vater hat früher, bevor der Revolution, hat ungefähr 2000 Lei verdient. Und dann kam die Revolution, Unsicherheit, Wirtschaft war am Boden und dann eben Millionen. Hatte Riesenangst vor die Zukunft. Du konntest auch nichts mehr zählen, nichts war mehr sicher und so weiter. Ich hatte furchtbare Angst vor die Zukunft. Und ich weiß, dass hier in Deutschland, obwohl es so viele Möglichkeiten gibt, die jungen Leute haben immer noch Angst vor der Zukunft, weil das kann doch so schief gehen und es gibt so viele Möglichkeiten. Und was man, wenn man sich für das Falsche entscheidet. Ja? Und jeder steckt in irgendeiner Not und Jesus ruft dich. Jesus ruft dich aus dieser Not. Und wir sind so empfänglich, wenn wir Angst, wenn wir Not, wenn wir Probleme haben, da sind wir empfänglich. Ja? Aber das, wir sind nicht so selbstzufrieden und es geht uns nicht so toll, dass wir sagen, wow, ich beherrsche mein Leben so super, ich brauche keinen Gott. Ja? Also wenn wir Not haben, dann sind wir sehr empfänglich. Mich hat Gott in der Not begegnet oder gerufen. Und das ist sehr wahrscheinlich bei vielen von euch auch so. Oder schlicht und einfach Schuld und Sünde. Da spüren wir diese Last und Jesus sagt, folge mir nach, trotz, auch wenn du dich als ein sündiger Mensch betrachtest, wir alle sind Sünder. Ja? Und aus dieser Not der Sünde, aus dieser Last, Jesus ruft dich, komm, folge mir nach. Da wird diese Last fallen. Nachfolgen, der Anfang unseres Glaubens, der Ruf Gottes. Ja? Vor etwa 4000 Jahren hat ein Mann aus Mesopotamien auch den Ruf Gottes gehört und ist ihm nachgefolgt. 1. Mose 12, 1. Und Jahweh sprach zu Abraham, geh aus deinem Lande, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause in das Land, was ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Abraham, 75 Jahre alt, ein paar Verse weiter unten steht, dass Abraham 75 Jahre alt war, als er aus Haran zog. Also 75 Jahre alt, reich, verheiratet mit Sarah, eine sehr schöne Frau. Der hatte später einige Probleme dadurch, dass seine Frau sehr schön war. Lebt in Haran in einem sehr fruchtbaren und wohlhabenden Gegend. Ihm hat gar nichts gefehlt. Er hat ein bequemes Leben, alles passt. Aber vielleicht ist das gerade das Problem. Weil er denkt sich vielleicht, ist es wirklich alles? Was hat mein Leben für eine Bedeutung gehabt? 75, ich habe nicht mal Kinder. Wahrscheinlich wird mein Name nach dem Tod vergessen. Und das war in der antiken Zivilisation so schlimm, keine Nachfolge zu haben, keine Kinder. Der Name wird vergessen. Ich habe zwar ein schönes Leben gehabt, in Wohlstand und Reichtum, schöne Frau, aber keine Kinder. Und das war seine Not. Und dann kam Gottes Stimme. Verlass deine Verwandtschaft, das Land und seine Götzen. In Josua steht geschrieben, dass Abraham, Josua spricht, der sagt, unser Vater Abraham hat fremden Götzen gedient in Haran. Der kannte den wahren Gott nicht. Und dann hört er diese Stimme, sagt, komm aus deinem Land, verlass die Götzen, komm mit mir in das Land, was ich zeigen werde. Und dann verspricht Gott ihm, dass er ein Segen wird, und obwohl er keine Kinder hat, der wird zu einer großen Nation. Als er glaubt, das war's, Gottes Stimme sagt, nein, das war's noch lange nicht mit dir. Ich habe noch sehr viel zu tun. Und ich glaube, dieses Wort ist auch für unsere Geschwister, die über 70 oder 75 sind. Gott ist noch lange nicht mit dir fertig. Der kann noch so viel machen. Und da, wo du vielleicht, ach, das war's mit mir. Du kannst vielleicht ein geistliches Kind gebären oder noch sehr viele zum Christus führen. Trotz deinem Alter. Gott kann dich gebrauchen. So wie Gott dem Abraham einen Sohn geschenkt hat auf eine übernatürliche Weise, so kannst du, egal wie alt du bist, noch geistliche Kinder gebären. Das kann Gott tun. Nein, das war noch lange nicht. Ich habe noch sehr viel mit dir vor. So begibt sich Abraham auf dem Weg nach Kanaan. Also nach aktuellen Berechnungen, das wären ungefähr 640 Kilometer von Haran nach irgendwo im Norden von Jerusalem, bei etwa 48 Kilometer nördlich von Jerusalem, da lässt er sich nieder. Dann, der macht, was Gott sagt, und danach kommt die Hungersnot. Hat er gesagt, Herr, soll das ein Witz sein? Ich verlasse mein Reichtum, ich lebe in Zelten, ich ziehe von Ort zu Ort und jetzt komme ich da in das verheißene Land und da gibt es Hungersnot. Nein, der wird von Gott weitergeführt nach Ägypten. Dann kommt er wieder nach Kanaan, er lebt in verschiedene Orte wie Bethel, Hebron, Beersheba. Er wird immer reicher und einflussreicher. Also ein Nobody aus Haran, der wird immer reicher, einflussreicher. Und die Leute aus Kanaan, die Fürsten, weil das war nicht so eine zentrale Regierung, das waren verschiedene Fürsten in Kanaan, die sind zu ihm gekommen und haben gesagt, wow, du Mann Gottes, wir wollen mit dir einen Bund schließen. So einflussreich ist Abraham im Lande geworden, dass die Fürsten, lokale Fürsten sind gekommen, haben Bunde mit ihm. Das ist eine Anerkennung. Abraham ist eine sehr, sehr wichtige Figur geworden in diesem Land. Auch wenn er so mal da lebt, aber wir merken, Gott hat was mit ihm vor. Und davor haben wir Respekt und teilweise auch Angst. Und dann, also Gott führt ihn wunderbar durch diese Ortschaften, durch verschiedene Sachen, der merkt, wie Gott ihn versorgt, wie Gott ihm alles gibt, was er braucht. Aber das ist nicht alles. Im 1. Mose 15,1 steht, nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach, also als Vision im Gesicht. Ich habe früher auch nicht verstanden, was mit dem Gesicht gemeint ist, aber das ist Vision, also in heutigen Deutsch. Und sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also das ist die Kirsche von der Torte, von der Sahnetorte. Ja? Also Gott versorgt ihn, macht ihn zum jemanden, respektiert ein Land, verspricht ihm ein Land, später trotz seines Alters schenkt ihm ein Kind, ein Nachfolger und jetzt sagt Gott zu ihm, ich bin dein sehr großer Lohn. Ist das nicht genug, was Gott für Abraham getan hat? Jetzt sagt Gott, ich bin dein Lohn, ich gehöre dir. Ja. Was zählt Ruhm, Reichtum, Glanz, wenn Gott dir ferne bleibt? Hat man sich ernsthaft gefragt, wenn ich alles bekomme, was ich mir in dieser Welt gewünscht habe, was dann? Wird dieser leere Raum hier in meinem Herzen gefüllt? Nein. Viele Menschen haben es probiert und sind gebrochen. Und es gibt auch Leute, deren Leben sehr tragisch beendet ist, weil die haben alles, was sie sich gewünscht haben und trotzdem zutiefst unglücklich. Was zählt das alles, wenn du Gott nicht hast, wenn du keine enge Beziehung zu Gott hast? Sag nicht, dass Gott ist so heilig und ich kann mit ihm nie eine Beziehung haben. Das stimmt nicht. Er sendet der ewige Gott durch Christus, kann und will eine Beziehung zu dir haben. Er will dein Herz und er gibt sich selber, er schenkt es dir. Das hat er auch in Christus getan, am Kreuz. Denn Wer Gott hat, der hat alles. Wer Gott hat, der hat wirklich alles. Beginnend mit den einfachsten Bedürfnissen bis zu den tiefsten Sehnsüchten unserer Seele ist Gott die Antwort und die Lösung. Matthäus 6, 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken und womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles bedürft. Manchmal machen wir uns auch Sorgen um diese materiellen Sachen. Ja? Ich ertappe mich selber, dass mein Gehirn galoppiert in diese Richtung, ja, was werden für Zeiten kommen, sind meine Kinder gut gesichert und wie wird es gehen und essen und trinken, alles, sagt Gott, nein, brauchst keine Sorgen machen, ich bin dein Versorger. Es gab eine Zeit, wo Jesus am See Genezareth gepredigt hat, dann ist er mit dem Boot auf der anderen Seite gegangen. Zuvor hatte er aber diese Speisenvermehrung, ja, die fünf Brote und die Fische. Und der ist auf der anderen Seite vom See und die Menge hat gemerkt, in diese Richtung geht der Herr irgendwo Kapharnaum und sind dann hinter ihm her am nächsten Tag gesegelt und da haben sie Jesus in Kapharnaum gefunden und haben gesagt, Herr, da bist du ja. Johannes 6, 26. Und Jesus sagt ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr habt mich wegen dem Brot gesucht, nicht weil ihr die Wunder gesehen habt. Es gab Leute, die hatten diese Grundbedürfnis, ich habe Hunger und Jesus kann mich satt machen. Ja? Und sie sind einfach ihm hinterher, weil der hat gemerkt, der macht immer wieder Wunder. Ey, was gibt's Besseres? Der versorgt uns, ja. Und das ist nicht falsch. Aber Jesus sagt denen, also ich will nicht das Ganze lesen, aber Jesus sagt denen, ihr habt mich wegen Brot gesucht. Und ich schimpfe euch nicht aus. Es ist okay, aber es gibt ein Brot und es gibt eine Speise, viel besser als dieses Brot. Vielleicht haben wir Jesus gefolgt oder gesucht wegen einer gewissen Sicherheit, ja? Grundbedürfnis. Und er sagt, ich still dein Grundbedürfnis, aber ich habe was Besseres für deine Seele, eine Speise, was dich für immer satt machen wird. Ja? Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Wow. Zuerst der Bauch ist voll und danach haben wir auch Geborgenheit und Sicherheit. Es ist wieder ein Grundbedürfnis, was Gott uns schenkt. In Jesus haben wir diese Bedürfnisse gestellt. Er ist meine Zuflucht. Er ist meine Burg, auf der ich traue. Und im Schatten seiner Flügel bin ich geborgen. Sicherheit, Geborgenheit im Herrn. Johannes 15, 14. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. 1. Johannes 3, 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Jetzt haben wir auch tolle Beziehungen. Also wir haben eine Freundschaft zu Jesus, er ist unser Freund, er verurteilt uns nicht, er liebt uns trotz unserer Sünde. Und zweitens, wir haben diese Beziehung zum Vater. Wir dürfen uns seine Kinder nennen und wir fühlen uns zu seiner Familie zugehörig. Das ist wieder ein Grundbedürfnis. dass du dich irgendwo zugehörig fühlst und Gott bittet dir seine Sohnschaft an. Komm, du darfst mein Kind werden. Du darfst mein Kind. Ich gehöre zu Gott. Ich bin nicht nobody. Du darfst mich nicht retten oder irgendwie meine Würde runtermachen oder was auch immer. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin Gott zugehörig. Und ich habe es oft gesagt, Gott sagt, wer euch anfasst, der fasst mein Auge, Apfel an. So wertvoll sind wir vor dem Herrn. Wir gehören Gott. Das ist wieder ein Grundbedürfnis. Und das wird in Jesus gestillt. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Also, wir sind Gottes Kinder, wir stehen in einer super Beziehung zu dem liebenden Vater im Himmel. Und zweitens, das sagt, meine Kinder, die sollen Aufgaben übernehmen. Ich will sie mit Anerkennungen und Funktionen überschütten. Ich will sie zu einem, oder ich mache sie zu einem königlichen Priestertum. Gott nennt dich sein königlicher Priester. Das ist eine Anerkennung. Stell dir mal vor, bei dir im Zimmer hängt so eine Urkunde, wo es steht, königlicher Priester oder Priesterin. Ja, weil wir diese Funktion haben, Gott anderen Menschen bekannt zu machen und für sie im Gebet eintreten oder vermitteln. Ja? Das war die Aufgabe des Priesters. Und das dürfen wir tun. Das ist Gottes Anerkennung für dich. Königlicher Priester. Und das ist auch nicht, das ist nicht alles. Gott hat dich dazu bestimmt, Jesus ähnlich zu werden. In deiner Persönlichkeit und Charakter. Und Gott bemüht sich und durch den Heiligen Geist arbeitet an uns, dass wir immer mehr Christus ähnlich werden. Dass wir uns in dieser Göttlichkeit Jesu entfalten. Dass wir unsere Persönlichkeit, sagen wir mal so, in Christus bis zum Maximum wachsen lassen. Römer 8, 29 steht, dass Gott uns dazu berufen hat, Christus ähnlich zu werden. Und nicht nur das, sondern im Römer 8, Vers 17, da steht, sind wir aber Kinder, so sind wir aber auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Also Anerkennung, Gottes Sohnschaft, alles, was wir uns am meisten wünschen und an diesen Grundbedürfnissen haben, wird durch Gott gestillt. Gott nennt uns seine Erben. Alles, was er besitzt, gehört uns auch. Ich frage mich, sollen wir uns wirklich noch sehr bemühen in dieser Welt, Reichtümer, Anerkennung? Weil ich meine, warum rackern wir uns den ganzen Tag auf Arbeit? Warum bemühen wir uns, irgendwie auf einen gewissen Status zu kommen? Damit wir Anerkennung bekommen von der Gesellschaft. Wow, und ihr seid so super zivilisiert, so nett. So. Wir wollen alles in dieser Mittelschicht oder weit nach oben, um Anerkennung zu bekommen. Es ist nicht schlecht, aber unsere Anerkennung kommt von Gott. Und die Reichtümer, die Gott hat, die besitzen wir auch. Das heißt nicht, wir können uns einfach hinlegen und chillen den ganzen Tag, nein. Aber es ist nicht mehr die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass Gott uns Anerkennung schenkt. Und dass wir seine Miterben sind. Also von Toten auferweckt. Wir haben Jesu Ruf gehört. Wir haben Rettung aus unseren Nöten erlebt. Hilfe in der Not. Aber unterwegs mit Gott machen wir die wichtigste Entscheidung. Es geht nicht um das, was Gott uns geben kann, sondern wir entdecken, dass Gott selber unsere Belohnung ist. Ich glaube, das ist die wichtigste Entdeckung, was Abraham unterwegs mit Gott gemacht hat. Es geht nicht darum, um das, was Gott dir tun oder schenken kann. Es geht darum, dass Gott selber deine größte Belohnung ist. In diese enge Beziehung mit Gott, wenn wir geistlich mit Gott verschmelzen, im Geist, durch den Heiligen Geist, da verändert Gott auch unser Charakter. Da werden wir nach dem Bild seines Sohnes gemacht. Das ist der Plan Gottes und die wichtigste Entdeckung, was wir jemals machen können. Ich bin am Anfang, wo ich mich bekehrt habe, ich habe Gott eine lange Liste gemacht mit Sachen, was ich mir wünsche und was er mir tun soll. Ja Gott, das wäre toll, wenn du das und jenes. Und ich habe Sachen gebetet, was Gott wirklich, wirklich erfüllt hat. Und jetzt denke ich, ach, war ich dumm, vielleicht hätte ich die Maßstäbe ein bisschen höher setzen. Ja, ich war zu bescheiden. Ja, ich war echt bescheiden. Und Gott hat mir eigentlich viel mehr gegeben und mich gesegnet, als ich verlangt habe. Aber wo das alles passiert ist, da war ich auf einmal da und dann dachte ich, jetzt, worum geht es jetzt eigentlich? Bist du jetzt viel glücklicher wie vorher? Nicht wirklich. Habe ich gemerkt, hey, es geht um mich, um meine Beziehung zu Gott. Wenn ich mit ihm eins bin im Geist, wenn ich seine Gegenwart spüre, genieße, wenn ich nach ihm frage, wenn ich einfach mit Gott durch den Alltag gehe, nicht nur am Sonntag, immer, der mag uns zu begleiten, der mag gefragt zu werden, der mag uns manchmal auch unsere Wut und Empörung hören. Ich kann mich erinnern, bei meinem leiblichen Vater, da konnte ich mich so richtig, gibt es ein schöneres Wort für auskotzen? Konnte ich einfach mein Herz ausschütten, ja? Ja, ich konnte mein Herz, da konnte ich alles erzählen. Und das will auch Gott von uns. Und warum glaubt ihr, dass die Psalmen manchmal so, oh Gott, meine Feinde und oh, belohne. Und, der Psalm von Asaf, ja Herr, ich bin so traurig, dass den bösen Leuten gut geht und ich bin dein Kind und mir geht schlecht. Und da hat er mit Gott kommuniziert und auch gesagt, was ihn stört. Und das will auch Gott von, das deine Emotionen einfach vor Gott bringen. Ja? Er mag entdeckt zu werden, dass er dir alles ist, wirklich alles. Ja? Der stillt unsere Grundbedürfnisse, aber der ist viel mehr als das. Und es steht in der Bibel, dass es gibt ja dieses Gleichnis, wo der Herr die Talente gibt, jedem Einzelnen, und die benutzen das gut, verantwortungsvoll. Einer tut es nicht, der vergräbt ein Talent. Und dann sagt Gott, sagt der Herr, du bist über wenige eingesetzt worden, also die Treuen, ja, die mit 3 und 5, ihr seid über wenige eingesetzt worden, aber ich werde euch über viel größere Sachen, viel mehr Verantwortung einsetzen. Und ich glaube, das ist auch ein Bild auf Himmel, wo wir haben auch dieses Bedürfnis zu leiten oder zu regieren und so. Und in dieser Welt gibt es ja nicht viel Platz. Ne? Wir haben schon alle Posten sind besetzt. Aber Gott sagt, hey, es werden euch in den Himmel Verantwortungsbereiche zugeteilt. Viel größer und mehr als das, was ihr auf Erden erhofft oder erträumt habt. Ja, es wird im Himmel nicht langweilig. Ja? Und auch all diese Bedürfnisse will Gott uns stillen. Ich habe als Schlusswort ein paar Gedanken zusammengefasst, damit wir halt vor lauter Erzählungen und Erfahrungen nicht vom Thema abkommen. Erstens, hört auf Gottes Ruf. Es ist dringend. Wenn du mit Gott noch nicht einen Bund gemacht hast, wo du seinen Ruf gehört hast, komm zu mir. Ich will deine Sünden vergeben, ich will dich wiederherstellen. Es spielt keine Rolle, was du gemacht hast in deinem Leben. Gott ruft dich heute und es ist dringend und wichtig. Egal, was die Verwandten sagen, egal, was alle anderen denken, es ist wichtig, Gott zu folgen. Aus einem toten Menschen, getrennt von Gott, da wirst du was Wunderbares sein. Ein Gotteswerk, ein neuer Mensch, voller Leben, der protzt so aufs Leben. Gott kann aus dir eine christusähnliche Person machen und Erbe Gottes. Und was wichtig ist, noch dazu, lasst uns in jede Segnung und jede Wohltat Gottes Herz erkennen. Es geht nicht um die praktische Hilfe, was Gott uns leistet und was es uns segnet, sondern es geht um sein Herz. Hinter alles, was Gott tut, der offenbart sein Herz. Der gibt's gerne, der beschenkt dich gerne und der liebt dich total. Der liebt dich unheimlich sehr. Und der hat so viel für dich gemacht und der wird's weiter für dich tun. Lasst uns hinter alles, was Gott für uns tut, ihn erkennen und sagen, Herr, hast mir echt viel gesegnet, warst mir immer Hilfe und Trost, hast mich getragen. Aber ich erkenne deine Liebe und ich kann nicht, was kann ich für dich tun, sonst als dich lieben? Und das will Gott eigentlich nichts anderes von dir. Er will einfach geliebt werden. Das ist seine größte Anerkennung, wenn Menschen, einfache Menschen, die auf dieser Welt leben, die sind begrenzt, temporär, die leben vielleicht in Situationen, die total unbequem sind, aber diese Menschen erkennen Gottes Güte und die geben als Antwort zu Gottes Liebe die eigene Liebe. Das ist das, was Gott ehrt. Amen.